Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute ganz herzlich im Podcast-Interview Magnus Magnusson. Hallo und schön, dass du da bist.
Ja, hallo Anna.
Ja, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Für wen arbeitest du? Mit wem haben wir hier heute das Vergnügen?
Ja, mein Name hast du ja schon gesagt, den kann man sich auch immer ganz gut merken. Ich bin gelernter Sicherheitsingenieur, habe mal in Wuppertal Sicherheitstechnik studiert, wie so viele andere auch, und arbeite jetzt seit über 13 Jahren bei Dräger in Krefeld.
Ja, sehr cool. Am Anfang habe ich gedacht, als ich deinen Namen das erste Mal gehört habe, das ist irgendwie ein, ich will jetzt nicht sagen Künstlernamen, aber der ist halt schon besonders, ne? Weil er so in sich einfach sehr, sehr gut klingt.
Einprägsam, hat Vor- und Nachteile, aber deutlich mehr Vorteile, so einen Namen zu haben. Daher bin ich da sehr glücklich drüber.
Ja, sehr cool. Ja, wir wollen heute mal gemeinsam über das Thema Sicherheitskultur bei euch sprechen. Du bist ja auch schon lange bei Wandelwerker mit dabei, kennst uns natürlich auch schon von der Zeit in Wuppertal und wollen heute mal gemeinsam drauf schauen, was du so als Wuppertaler Sicherheitsingenieur bei Dräger schon gestaltet habt, wo ihr heute steht, ne, und wo du vielleicht auch so die Herausforderungen der kurzfristigen und auch ein bisschen längerfristigen Zukunft siehst, ne? Vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an. Wie erlebst du denn, du bist ja jetzt schon 13 Jahre bei Dräger auch unterwegs, wie erlebst du denn so den Stand der Sicherheitskultur in deinem Unternehmen oder wie würdest du auch die Entwicklung beschreiben, die du jetzt auch in den letzten 3 Jahren mitbekommen hast?
Ja, also das ist tatsächlich sehr heterogen. Dräger ist tatsächlich ein relativ großes Familienunternehmen mit weit über 16.000 Mitarbeitern. Da hat man natürlich nicht überall den gleichen Stand, auch international natürlich nicht. Aber es gibt Bereiche, die schon sehr weit fortgeschritten sind, die Sicherheitskultur auch als Kernelement leben und auch erleben lassen. Und andere, die müssen da noch ein bisschen was machen. Aber da arbeiten wir gemeinsam dran. Das ist vielleicht auch eine kleine Besonderheit. Ich bin ja gar kein Sicherheitsingenieur bei Dräger quasi. Das ist gar nicht meine Funktion. Habe es mir trotzdem auf die Fahne geschrieben, das Unternehmen auch ein bisschen weiterzubringen. Deswegen ja, sehr heterogen, aber tatsächlich auch mit sehr spannenden Ansätzen. Und gerade im Bereich Sicherheitstechnik, aber auch in der Medizintechnik, ist Sicherheit natürlich nicht nur ein internes Ding, sondern das ist tatsächlich auch ein Teil unserer Produkte, weil alle Produkte drehen sich bei uns und auch alle Dienstleistungen am Ende um Sicherheit.
Ja, das stimmt. Wie hast du denn, du bist ja jetzt schon 13 Jahre auch dabei, ne? Findest du dieser Fokus der Arbeit als Sicherheitsingenieur, ne, auch natürlich bei euch intern, aber auch natürlich extern als Dienstleister, hat sich in den vergangenen Jahren verändert, also in diesen 13 Jahren?
Ja, also tatsächlich ist man, hat da einen Wandel auch eingesetzt, ein Stück weit. Man ist so von dem rein normativen, wir müssen compliant sein, wir müssen die Regeln einhalten, ist man so ein Stückchen weggegangen und hat verstanden, dass das reines Regeleinhalten nicht dazu führt, dass irgendwie Unfallzahlen sinken oder dass Produkte besser werden, dass Dienstleistungen besser werden, sondern man muss da den Extrameter gehen und muss auch mehr machen als der Gesetzgeber, die BG, wer auch immer vorschreibt, und muss sich da eigene Ziele setzen. Das bedeutet, dass man auch mehr Verantwortung für Arbeitssicherheit, für Gesundheitsschutz, für Wohlbefinden im Allgemeinen der Mitarbeitenden übernehmen muss.
Was würdest du sagen, seit wann ist das so? Also wann, auch gar nicht nur bezogen, du bist ja auch voll viel im Austausch und am Netzwerken, ne, mit anderen Arbeitsschützern und Arbeitsschutzexperten. Seit wann ist das so, dass wir uns eben auch verstärkt so mit diesen Themen auseinandersetzen?
Ja, also ich bin 2010 dann zu Dräger gegangen. Ich glaube, gefühlt war das so kurz danach. Da waren so die ersten Ansätze, Behavior-Based Performance oder Behavior-Based Safety, wie man das nennt. Mhm. Und kurz danach kamen so die ersten, die dann gesagt haben, naja, wir halten ja die Regeln ein und sind trotzdem nicht irgendwie gut. Und ich glaube, da haben einige dann Pionierarbeit geleistet und haben dann auch den nächsten Schritt gewagt in einzelnen Abteilungen, zumindest bei uns, und haben gesagt, wir wollen mehr machen als die Basisarbeitssicherheit, die jeder machen muss.
Okay. Was habt ihr denn in den letzten Jahren unternommen? Also was habt ihr gestaltet? Was habt ihr vielleicht auch zu den Themen angestoßen, um eure Sicherheitskultur, Sicherheitsbewusstsein hast du eben auch schon angesprochen, ne? Um langfristig natürlich auch die Arbeitsunfälle zu reduzieren, die verhaltensbasiert irgendwie sind und nicht mehr auf normative Veränderungen zurückführbar sind. Was habt ihr so in den letzten Jahren unternommen?
Ja, das ist relativ umfangreich. Ich habe mir im Vorfeld zu dem Gespräch kurz Gedanken drüber gemacht. Und wenn man dann so kurz drüber nachdenkt, denkt man, oh, das war doch schon eine ganze Menge, so dass man das gar nicht alles aufzählen kann. Aber ich glaube, so ein paar Highlights oder Leuchttürme sind sicherlich, dass wir ein Projekt gestartet haben zum Thema Vision Zero, um einfach mal zu gucken, wie das ankommt in der Organisation. Da hat es verschiedene Elemente drin gegeben, natürlich ein bisschen Sicherheitsmarketing, da hat es aber auch Workshops mit Führungskräften gegeben, da gibt es Web-based Trainings für Mitarbeitende zu verschiedensten Themen, die auch mal über den Tellerrand hinausgehen. Also da gibt es sehr viele Initiativen, die dann da gestartet wurden, um den Fokus auch mal auf die Sicherheit zu legen, also Sicherheit im weitesten Sinne natürlich, und nicht nur auf die Arbeitssicherheit. Aber da sind ganz viele Sachen passiert. Wir haben unfassbar viele Abschlussarbeiten auch mit verschiedenen Hochschulen geschrieben. Mhm. Wir haben geguckt, wie man Unterweisungen besser machen kann, mit Gamification zum Beispiel. Also da gibt's so viele Ansätze, die wir ausprobiert haben und wo wir dann auch eine Lernkurve hingelegt haben, um dann zu sagen, okay, was passt denn zu unserem Unternehmen, was passt zu unserer Philosophie, was passt auch zu unseren Mitarbeitenden? Mhm. Weil das ist immer so einer meiner neuen Lieblingssprüche, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und das ist genau das, wo man drauf achten sollte. Da ist auch so ein bisschen Try and Error dabei, aber das ist auch gar nicht schadhaft.
Ja, das stimmt. Das ist die Herausforderung manchmal, ne? Was wir als Arbeitsschützer mega geil finden, so als Ideen und Konzepte und denken, das schlägt jetzt ein wie eine Bombe.
Genau, man kann sich am Schreibtisch ganz viele tolle Sachen ausdenken. Ja. Auch die Lernkurve habe ich gemacht. Man kann sich ganz viele Sachen, Konzepte ausdenken und denkt sich, boah, das ist jetzt super raffiniert. Dann geht man raus und irgendwer tritt da quasi einmal gegen und das ganze Kartenhaus bricht zusammen. Und man denkt sich, oh, das war jetzt nicht so effizient. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Lernkurve, die jeder Sicherheitsverantwortliche oder Bereichsleiter oder auch Führungskraft und auch am Ende auch jeder Mitarbeitende mal durchgehen muss, um festzustellen, was funktioniert bei mir eigentlich, was hilft mir in meiner täglichen Arbeit, Sicherheit nicht nur als notwendiges Übel wahrzunehmen, sondern tatsächlich auch ein Ziel meiner Produktivität quasi da drin zu sehen, dass ich Sicherheit genauso wertschätze am Ende wie das Produkt oder die Dienstleistung, die ich erbringe.
Ja, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil vor allen Dingen auch über diesen Prozess der gemeinschaftlichen Entwicklung entsteht ja schon wieder Sicherheitskultur, ne? Also das Instrument der Beteiligung ist ja ein ganz, ganz wesentliches auch zur Weiterentwicklung der Sicherheitskultur. Und da erspart man sich nicht auf der einen Seite die Enttäuschung, wenn es hinten heraus nicht ankommt, sondern hat natürlich auch für die Umsetzung nachher eine viel, viel größere Akzeptanz der Maßnahmen oder Strategien oder Projekte, die man braucht.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast eben schon, ja. Sag ruhig.
Alles gut. Wir haben auch natürlich eine starke Mitarbeitervertretung bei uns, die da auch ein großes Interesse dran haben, natürlich auch am Thema Sicherheit, die sich da auch stark engagieren. Und das ist immer super, weil ja irgendwann merkt man, dass man selbst in seinem eigenen Brei so ein bisschen rumrührt. Und wenn dann mal so ein Impuls von außen kommt, das hilft auf jeden Fall immer. Und deswegen sind wir ja auch bei Wandelwerker mit unterwegs gewesen, weil diese Impulse dann auch, sei es quasi von Betriebsräten, sei es von anderen Arbeitsschutzexperten oder Dienstleistern, immer sehr wertvoll sind.
Ja. Du hast eben schon die Vision Zero angesprochen und es ist ja stets ein heiß diskutiertes Thema. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Wie geht ihr damit um? Was bedeutet das für dich?
Ja, also die Vision Zero, also wir haben ja mit dem Projekt gestartet und haben das dann mittlerweile in ein Programm überführt, das ich dankenswert auch weise auch leiten darf. Und die Vision Zero für mich ist, ja, das ist sowas wie der Nordstern tatsächlich. Mhm. Das haben auch schon einige andere so als grobes Verständnis genommen oder als Leitbild. Das zeigt einfach die Richtung, ne? Das sagt mir, in welche Richtung ich gehen muss. Und viele Kritiker sagen, ja, ne, null Unfälle ist unrealistisch. Aber rein ethisch gesehen kann ich mir kein anderes Ziel vorstellen. Und deswegen ist die Vision Zero für mich auch genau das, wo wir darauf hinarbeiten müssen, wo die Richtung vorgegeben ist und wo auch, ich sag mal, so die Leitplanken vorgegeben sind. Und ja, für mich ist das wirklich ein Stern, an dem ich mich ausrichten kann.
Ja, okay. Ist das für eure Mitarbeiter und Führungskräfte auch, also verständlich, hat das eine Akzeptanz oder habt ihr eben auch durchaus mal das eine oder andere an Diskussionen wie Vision Zero ist ja eine Vision und kein konkretes Ziel, ne? Es ist unrealistisch, beziehungsweise die Dauer, bis wir eine Vision Zero erreichen, ist ja nicht definiert, ob wir jetzt über 100, 200 oder 1000 Jahre sprechen. Ist das bei euch im Unternehmen Thema gewesen oder habt ihr einfach ganz klar gesagt, für uns ist es eine Vision? Vielleicht gibt es darunter auch nochmal konkret oder andere Ziele und damit fahren wir als Unternehmen mit den Führungskräften und den Mitarbeitern gut.
Also tatsächlich intern war das kaum ein Thema. Also alle haben sofort akzeptiert und auch verstanden, dass es nicht darum geht, jetzt Arbeitssicherheit oder Gesundheitsschutz als smartes Ziel da an der Stelle zu begreifen, sondern tatsächlich, dass es um eine Philosophie geht, dass es um ein Verständnis geht, dass es um eine Handlungsweise geht, die bedeutet, dass Sicherheit integraler Bestandteil unserer DNA ist. Ne? Mhm. Die Vision Zero ist für uns eine Herzensangelegenheit und das ist nicht verhandelbar an der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich aber auch nie das Erlebnis gab, dass jemand gesagt hat, boah, das ist kompletter Quatsch. Also die waren da sehr offen und das ist auch das, was ich an meinem Arbeitgeber tatsächlich schätze, dass die Fehlerkultur und auch die Unternehmenskultur da erstmal grundsätzlich positiv und offen gegenüber solchen Themen ist. Und wie gesagt, Sicherheit ist halt auch ein Produkt von uns oder eine Dienstleistung. Und deswegen war das schon ein Feld, was schon mal, wo jemand schon mal durchgeflügt hat, sage ich mal. Und ich brauchte da nur noch so ein paar Körner reinwerfen bei der einen oder anderen Stelle. Okay. Natürlich hat man auch mal Diskussionen, die dann ein bisschen tiefer gehen, wo man dann drüber diskutiert. Wir können ja jetzt nicht einfach null Unfälle als KPI definieren, wo dann meine Meinung einfach ist, ja, dann ist die Unfallzahl einfach der falsche KPI. Da müssen wir uns andere KPIs auslegen.
Ja, auch nochmal ein guter Punkt. Vielleicht können wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ja. was ist denn so bei euch auch bezogen auf die unterschiedlichen Zielgruppen, die hast du gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, so die Herausforderungen, die ihr mit Mitarbeitern, vielleicht auch bezogen auf die Führungskräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsrat hattest du eben schon mal angesprochen, ne? Ihr seid ja als Unternehmen auch ein Dienstleister und auch eben nicht nur in einer Produktionshalle vor Ort vertreten, sondern da auch sehr, sehr breit verteilt. Welche Herausforderungen habt ihr da zur Gestaltung der Sicherheitskultur?
Ja, auch die unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Ne? Also wir haben von klassischer Produktion über Entwicklungsstandorte, Büroarbeitsplätze bis hin zu Baustellen auf Raffinerien, petrochemischen Anlagen oder in Krankenhäusern in den unterschiedlichsten Ländern weltweit mit unterschiedlichsten Kulturen natürlich dann auch eine sehr ja, diverse ja, Arbeitsplatzstruktur. Mhm. Und das bedeutet, dass man da auch keine Patentlösung für alle gleichzeitig hat. Ne? Und das ist auch so die größte Herausforderung für die Führungskräfte, aber auch für die Mitarbeitenden, dann zu erkennen und die richtigen Schlüsse zu ziehen, welche Sicherheitsmaßnahmen oder welche Sicherheitsvorkehrungen sind für mich an diesem Arbeitsplatz denn jetzt gerade die richtigen. Wenn ich da an unsere Servicetechniker zum Beispiel denke, die mehr oder weniger alleine dann unterwegs sind und Wartungsarbeiten oder Installationsarbeiten machen, die müssen natürlich im ersten Wurf erstmal auf sich selbst achten. Und ja, da die Aufmerksamkeit zu erlangen, dass sie halt nicht nur auf das Ziel, ich muss, keine Ahnung, einen Gassensor installieren, sondern vielleicht auch drüber nachzudenken, wie mache ich das, wie kann ich das sicher machen, und wenn ich es nicht sicher machen kann, dann mache ich es an der Stelle auch nicht. Diesen Gedankensprung dann nochmal zu machen, weil das Ziel natürlich eines jeden Servicetechnikers ist, den Kunden erstmal glücklich zu stellen und die Installation da vorzunehmen. Und da nochmal einen Schritt zurück zu machen in der eigenen Baustelle, das ist sicherlich eine Herausforderung, die man hat, die aber unsere Techniker da auch sehr gut meistern und tatsächlich auch willens sind, da nochmal kurz drüber nachzudenken, was denn so passieren könnte, wenn sie die Arbeit so ausführen, wie sie es gerade geplant haben.
Okay. Ihr habt ja auch ganz viele Sicherheitsingenieure oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Also nicht nur intern, sondern eben auch als Dienstleister für Kunden. Wie erlebst du da die Herausforderung auch? Jetzt sind wir beide durch die gleiche Schule gegangen. Da ist nur relativ wenig zum Thema Kulturentwicklung und verhaltensorientierter Arbeitsschutz drin, egal welche Ausbildung dieser Welt ich mache zum Thema Sicherheitstechnik oder Arbeitsschutz. Wie erlebst du da auch den Wandel und wie gestaltet ihr es eben auch, dass ihr die Fachkräfte für Arbeitssicherheit da mitnehmt, damit die eben auch mit den Führungskräften und Mitarbeitern den Wandel gestalten können?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie wir das machen, weil wir das ein Stück weit auch schon unterbewusst tun. Ne? Das ist für uns mehr oder weniger selbstverständlich. Die neuen Kolleginnen und Kollegen, die zu uns kommen, die erleben das. Ne? Also die erleben Sicherheit vom ersten Tag an und werden in Rahmenbedingungen quasi reingesetzt, die es ihnen ermöglichen, sicher zu arbeiten. Und das versuchen die dann auch quasi zu unserem Kunden zu transportieren. Das heißt, unsere interne Sicherheitsphilosophie versuchen wir auch bei unseren Kunden anzubringen und unsere Kunden da auch weiterzuentwickeln. Und das größte Lob war, ich hatte einen neuen Mitarbeiter, der hatte überhaupt nichts mit Sicherheit zu tun. Und er sagte mir am Ende des ersten Tages, nachdem ich so mit der Einarbeitung bei ihm begonnen hatte und die Begrüßung gemacht hatte und so, sagte mir am Ende des ersten Tages: Mensch, Sicherheit hat hier einen hohen Stellenwert, aber du hast nicht einmal Sicherheit gesagt. Ne? Und das ist, glaube ich, so das größte Lob, wenn man einfach Sicherheit zu etwas Erlebbarem macht und nicht einfach nur allen als Lippenbekenntnis.
Ja, das ist echt ein cooles Feedback. welche Herausforderung habt ihr denn auch nochmal ganz speziell auch zum verhaltensorientierten Arbeitsschutz wahrgenommen oder bestritten? Ne? Wir haben letzten Monate und Jahre habt ihr auch einiges da gemacht und auch einiges an Programmen gefahren. Was würdest du sagen, war insbesondere auch bezogen auf den verhaltensorientierten Arbeitsschutz, Behavior-Based Safety, so die Herausforderungen im Unternehmen?
Also wir haben dazu zu diesem Thema auch mehrere Abschlussarbeiten schreiben lassen tatsächlich, wo es darum ging, das auch als Produkt quasi oder als begleitende Dienstleistung zu implementieren. Mhm. Sprich, wenn wir auf einem großen Projekt sind, dann wollen wir irgendwie die Sicherheit messbar machen und haben das Tool da ausprobiert, um zu schauen, können wir dann die unterschiedlichen Sicherheitsniveaus von unterschiedlichen Kunden vielleicht vergleichbar machen. Ich glaube, das ist so ein großer Standpunkt, weil viele Kunden fragen uns dann immer, wie sind wir denn eigentlich? Ne? Sind wir besser als die anderen? Sind wir genauso gut? An welcher Stelle? Und bei der Compliance kann man sagen, da ist man in Deutschland in der Regel gut aufgestellt, dass, ne, also wenn Deutsche etwas gut können, ne, auch das ist wieder natürlich Schubladendenken, aber wenn wir was gut können, ist das Regeln einhalten. Und
Regeln schreiben.
Und Regeln schreiben natürlich. aber dann quasi da diesen Extrameter zu gehen, da tun wir uns dann doch mal schwer, weil es steht halt nirgends. Und das ist, glaube ich, auch so die größte Herausforderung, dass man diesen Mindset mitbringt, dass es halt nicht irgendwo stehen muss, sondern dass das ein Teil auch gesunder Menschenverstand ist, dass das Teil der gesellschaftlichen Verantwortung ist, dass das auch durchaus mal was Unkonkretes sein kann oder auch einfach mal ein schlechtes Bauchgefühl. Ne? Wenn ein Mitarbeiter sagt, Mensch, ich habe alle Sicherheitsregeln eingehalten, wir haben noch mal eine Last-Minute-Risk-Analyse gemacht, was auch immer, aber trotzdem ist mein Bauchgefühl irgendwie noch nicht so, dass ich sage, das ist alles super hier, dann muss man akzeptieren, dass man dann auch sagt, okay, dann gucken wir uns das nochmal genauer an. Und da dieses Verständnis, dass man sagt, okay, ist, ne, alle Regeln sind eingehalten, jetzt mach halt, dass das halt nicht gilt, sondern dass man dann sagt, okay, wenn jemand noch Bedenken hat, dann müssen wir die erstmal ausräumen, bevor wir hier die Arbeiten starten lassen. Und natürlich gibt's auch, das hat mit Verhalten nur so begrenzt was zu tun, aber zum Beispiel, wie melde ich Unfälle, ne, bei Nahunfallmeldungen? Das ist, glaube ich, je nachdem, in welchem Geschäftsbereich man bei uns ist, natürlich auch eine Herausforderung, weil das ganz eng mit dem Verständnis von Sicherheit auch zusammenhängt und mit der Sicherheitskultur. Warum es gut ist, bei Nahunfälle zu melden, das ist, glaube ich, etwas, was man sehr stark kommunizieren und auch bewerben muss.
Okay. Du hast eben die Abschlussarbeit angesprochen. Also könnt ihr das mittlerweile, die Qualität der Sicherheit quasi zu messen? Habt ihr da einen guten Weg gefunden für euch? Oder?
Ja, also grundsätzlich können wir das. Tatsächlich hat sich das aber auch weiterentwickelt, weil auch unsere Kunden sich weiterentwickelt haben. Das heißt, das ist jetzt, ja, ich glaube, die Abschlussarbeit ist knapp so 7 Jahre her.
Okay,
krass. Zum Thema Behavior-Based Safety und dieser Auswertbarkeit. Die Kunden haben sich auch in der Zeit einfach weiterentwickelt. Das heißt, wir kriegen diese Frage gar nicht mehr so oft gestellt, weil sie akzeptiert haben, dass wir quasi versuchen, ähnlich auch wie Wandelwerke, einfach alle jeden Tag ein Stückchen besser zu machen. Und deswegen ist es gar nicht mehr so interessant. Mensch, wie gut sind wir denn eigentlich im Vergleich zu anderen? Sondern wie gut sind wir denn im Vergleich zu unseren eigenen Erwartungen und zu unserer eigenen Verantwortung und zum Thema Nachhaltigkeit von Sicherheitsmaßnahmen oder Gesundheitsschutz. Der Benchmark hat sich ein Stück weit geändert. Und deswegen kriegen wir diese Frage gar nicht mehr gestellt. Aber grundsätzlich mathematisch und so wären wir dann natürlich in der Lage, das zu machen. Eigentlich muss man das nur quasi in einen sauberen digitalen Prozess packen und dann kann man das grundsätzlich auf Projektbasis vergleichbar machen, ja.
Ja, sehr cool. Ja, woher kennst du den Wandelwerker?
Tatsächlich, das ist so eine Frage, die kriege ich öfter gestellt. Woher kennst du? Ja, aus dem Studium, ne? Ich kenne euch beide aus dem Studium. Da gab es Wandelwerker noch nicht. Aber dann hast du ja auch an der Hochschule noch bei Anke Karl gearbeitet. Da haben wir uns ja auch öfter mal getroffen. Als es dann losging mit Wandelwerkern, habe ich gesagt, boah, geile Idee. Ne? Also das ist wirklich etwas gerade so für, ich sag mal, die Routine der normalen Fachkraft für Arbeitssicherheit ist das, glaube ich, ein sehr wertvoller Beitrag, da einfach mal aus dem eigenen Morast rauszukommen und mal wieder aus der E-Mail-Flut, aus der Prozessflut einfach mal wieder rauszukommen, mit Menschen zu sprechen und das methodisch sauber, das fand ich eine super Idee und deswegen habe ich gesagt, komm, sobald es geht, mache ich da auch mal mit und hör mir das an und schau mal, wie ich denn da noch so im Vergleich stehe.
Ja, cool. Wie war das denn so? Also ich meine, dass du das erste Mal mit dabei warst, ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre sogar her, ne?
Ja, ich habe den
2021, ne?
Ich weiß es gar nicht mehr, was die Jahreszahl angeht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich beim Safety Culture Online Kurs dabei war.
Das war der erste,
Beim ersten. Das war schon relativ cool, weil man da einfach mal so den eigenen Benchmark auch für sich persönlich gesehen hat, ne? Also gar nicht so auf Unternehmensbasis, sondern tatsächlich eher so auf auf wie ist meine Verhaltensstruktur, wie gehe ich mit Sicherheit um, was ist eigentlich mein Verständnis für Sicherheit. Ne, wenn man Sicherheitsingenieur ist, dann denkt man, ja gut, ich habe schon ein gutes Verständnis für Sicherheit. Mhm. Aber das mal zu benchmarken und zu gucken, okay, wie sehen andere das? Wo hat man vielleicht selbst noch Defizite? Wo macht man auch selbst Fehler? Ne? Also jeder macht Fehler und da nimmt sich ein Sicherheitsingenieur oder eine Sicherheitsingenieurin auch nicht aus. deswegen ist das immer gut, dass man da nochmal so Selbstbild und Fremdbild einfach mal abgleicht ein Stück weit. Dann nach dem Safety Culture Online Kurs dabei geblieben quasi als stiller Zuhörer. Und das letzte Highlight war dann sicherlich der Sicherheitskongress in Wuppertal in der Stadthalle, der auch nochmal ein richtiges Highlight war.
Ja, wird es wieder geben. Wir sind schon in der Planung nächstes Jahr.
Da bin ich dann auch mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit dabei.
Ja, wie würdest du sagen, läuft, du hast jetzt schon so ein bisschen auch drüber gesprochen, ne, was das für dich mit dabei war, wie läuft das so ab bei Wandelwerker? Ich meine, wie würdest du die Zusammenarbeit beschreiben, wie findet man da was?
Also das ist ja gut strukturiert tatsächlich, das heißt, man hat regelmäßige Calls. Und dann parallel begleiten dazu entsprechend dieses Lernheft, sage ich mal, und auch die Online-Inhalte, die dann auf der Plattform bereitgestellt werden. Und diese Kombination aus Selbstlernphase und Terminen quasi, auch wenn ich gestehen muss, dass ich nicht jeden Termin vollumfänglich wahrnehmen konnte, da...
Aber
halt
sind
so.
Ja alle aufgezeichnet.
Aber die sind ja dann aufgezeichnet, genau. aber diese Kombination aus Selbstlernphase in Anführungszeichen, dass man sich selbst Online-Kurse zu jeder Zeit abrufen kann und dann die Live-Calls, wo man dann halt auch Fragen stellen kann, wo man nochmal Input auch von anderen Unternehmen und anderen Sicherheitsingenieuren kriegt und auch das Netzwerk da ein Stück weit aufbaut. Diese Kombination ist halt cool. Und das ermöglicht auch einfach eine gute Vereinbarkeit zwischen eigener Fortbildung, dem Daily Business und so, was man sonst noch so Verantwortlichkeiten hat, wie Familie und so.
So Familie, ne?
Da muss man ja auch noch ein bisschen Zeit für einplanen. Deswegen ist das immer ein super Tool, dass man das halt kombiniert dann auch nach Bedarf quasi weitermachen kann. Und die Live-Calls, die sorgen halt dafür, dass da auch ein bisschen Druck hinter ist, dass man das nicht einfach mal so liegen lässt, sondern dass man da auch hinterher ist. Das fand ich super.
Ja, sehr cool. Was waren so, sagen wir mal, deine ein, zwei größten Learnings?
Die größten Learnings sind tatsächlich, dass man mehr ins Rampenlicht treten muss. Also Sicherheitsmarketing ist, glaube ich, etwas, was ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Ne, also so tue Gutes und spreche darüber, wusste ich schon. Aber dass man das nochmal ein Stückchen weiter treiben kann, das hatte ich so noch nicht auf dem Schirm, dass man das richtig, ja, ich sag mal, eine Marketing-Kampagnen-mäßig raushauen kann. Das hatte ich so noch nicht auf dem Schirm. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich da auch gelernt habe, dass man Sicherheit bewerben muss. Das ist das eine. Und das andere ist, das ist eine Bestätigung quasi von dem, was ich vorher auch schon gelebt habe, dass Netzwerk unfassbar wichtig ist. Also wenn man Feedback braucht, wenn man Leute braucht, die Experten auf verschiedenen Bereichen sind, dann braucht man ein großes Netzwerk. Und da muss man dann auch Zeit rein investieren, dass dieses Netzwerk am Leben bleibt. Ich glaube, das waren so die zwei größten Learnings, die ich auch dann bei euch hatte.
Ja. Du hast jetzt gerade das Thema Netzwerk schon angesprochen. Du bist ein ganz engagierter Netzwerker auf vielen Ebenen und auf vielen Veranstaltungen, unter anderem auch ganz, ganz viele Jahre über den VHS. Vielleicht kannst du ganz kurz was zum VHS sagen und warum sich der Verein und natürlich auch das Netzwerken da drin absolut lohnt.
Ja, der VHS ist der Absolventenverein der Sicherheitstechnik. Da treffen sich quasi alle Absolventen der Sicherheitstechnik der Bergischen Universität. Und es ist ein Alumni-Verein, der natürlich ehrenamtlich getrieben ist und der sich als Netzwerk versteht. Und eine große Aufgabe ist natürlich auch die Unterstützung der aktuellen Studierenden. Das heißt, der VHS ist immer dabei, wenn die Fachschaft irgendwie Unterstützung braucht, sei es materiell oder immateriell oder durch Kontakte. Ne, wenn mal wieder ein Vortrag gesucht wird oder ein Referent oder eine Referentin für ein bestimmtes Thema, dann ist der VHS da der richtige Ansprechpartner. Und ich kann jede und jeden Absolventinnen und Absolventen nur motivieren, dabei Mitglieds, also beim VHS Mitglied zu werden. Der Mitgliedsbeitrag ist für Sicherheitsingenieurinnen und Ingenieure, die im Job sind, nicht so richtig relevant, aber man kann da ein Stück weit die Hochschule an seinem eigenen Erfolg teilhaben lassen. Und es erleichtert auch vielen Studierenden dann das Studieren und auch natürlich dem Lehrkörper. Der VHS hat in den letzten Jahren große fünfstellige Beträge auch in Labormaterial investiert, so dass für so einen kleinen Verein das natürlich auch immer eine super Sache ist, dass man da die Lehre und auch die Forschung mit unterstützen kann.
Ja. Jetzt hast du gerade auch die Uni nochmal angesprochen. Wir sind jetzt beide gemeinsam aus der Uni Wuppertal entstanden, quasi als Grundbesolung. Wie war das Studium für dich und ist es auch etwas, was du so rückblickend jetzt nach 13 Jahren Träger, was du auch anderen Studierenden oder noch nicht Studierenden empfehlen kannst? Und du kennst ja vor allen Dingen auch ganz viele andere Studiengänge, ne? Also das.
Genau, ne? Also ich kenn auch viele andere Studiengänge. Meine Frau hat tatsächlich in Magdeburg studiert, deswegen habe ich da auch einen direkten Vergleich zur Sicherheit und Gefahrenabwehr. Aber mal ein ganz klares Ja, ich kann diesen Studiengang empfehlen. Der hat sich natürlich in der Zeit jetzt auch deutlich weiterentwickelt. Es gibt einen dualen Studiengang mit der Bundeswehr, Feuerwehr. Die Module und die Inhalte haben sich natürlich geändert. Die Masterstrukturen haben sich geändert. Aber es ist tatsächlich ein Studiengang, der mit der Zeit geht. Gerade was so Nachhaltigkeit angeht, wird, glaube ich, in der Zukunft deutlich mehr Fokus drauf gelegt werden. Und da ist der Studiengang einfach super. Jetzt kann man über Wuppertal natürlich streiten. Manche sagen, boah, kennst du Wuppertal, gefällt's dir überall. Andere finden Wuppertal hat doch schöne Ecken. Ich glaube, die Mischung macht's da auch. Die Hochschule bzw. die Universität und auch der Studiengang insbesondere ist was Besonderes tatsächlich, weil den aus meiner Sicht gibt's den halt nur in Wuppertal in der Art und Weise mit dieser breiten Aufstellung. Alle anderen haben sich so ein bisschen fokussiert, was auch vollkommen richtig ist. Ich persönlich wollte mal Feuerwehrmann werden. Dafür habe ich dann angefangen zu studieren und habe dann festgestellt, ach, da bin ich nicht gut genug für. Also gehe ich dann doch lieber in den Arbeitsschutz beziehungsweise ins Projektmanagement. Ich kann es jedem nur empfehlen, sich das anzuschauen. Und es ist aus meiner Sicht, wenn man eine Jobgarantie nach dem Studium haben möchte, ist das einer der Studiengänge in Deutschland, wo das auch tatsächlich der Fall ist. Also wenn man da rauskommt, hat man so viele Möglichkeiten, sich anstellen zu lassen, von Kleinstunternehmen bis große Unternehmen, von national, international oder man macht sich selbstständig. Also die Möglichkeiten sind so vielfältig, dass ich das auf jeden Fall nur empfehlen kann. Und jeder sollte, der ein bisschen technikaffin ist und meint, Sicherheit könnte was für ihn sein, sollte sich dem mal anschauen.
Ja, das stimmt. Jetzt machen wir noch einen Blick nach vorne. Was sind denn so für euch oder auch für dich so die nächsten Schritte, die anstehen, bezogen auf Sicherheitskulturentwicklung, Arbeitsschutzweiterentwicklung?
Die nächsten Schritte sind tatsächlich, dass ich mehr Zeit da rein investieren kann, darf, möchte. Tatsächlich werden wir mehr Ressourcen in dieses Programm Vision Zero reinstecken, so dass ich das dann auch deutlich weiterentwickeln kann und ich dann doch wieder zu einem echten Sicherheitsingenieur mutiere ein Stück weit. ich glaube, dass wir da noch sehr viele Baustellen haben, die jetzt vor uns liegen, die einmal in der Kommunikation liegen, die auch in der Aus- und Fortbildung unserer Mitarbeitenden liegen und auch quasi in der internationalen Zusammenarbeit unserer Tochtergesellschaften liegen. Mhm. Wir haben Tochtergesellschaften, die schon sehr weit sind. Wir haben andere, die da noch am Anfang des Weges sind. Und ich glaube, die zu harmonisieren und da einen Austausch und auch einen Erfahrungsaustausch, damit man halt eben nicht alle die gleichen Fehler nochmal macht, sondern dass man einfach die Best Practices vielleicht mal da austauscht. Das ist, glaube ich, so, das sind die nächsten ein, zwei, drei Schritte, die wir auf jeden Fall gehen müssen, um das Ganze konzeptionell dann auch auf die nächste Ebene zu bringen und weltweit dann auch ausrollen zu können.
Ja, sehr, sehr cool. Wieder zurück zum Heimathafen, könnte man sagen.
Genau, 13 Jahre Projektmanagement gemacht und jetzt besteht die Chance, dass ich wieder zu den Wurzeln zurückkomme.
Ja, Magnus, wir sind gespannt und tragen dann unseren Teil mit zur Reise bei. Danke dir, dass du da bist. Danke, dass du mit bei Wandelwerker oder Teil der Wandelwerker-Familie bist und danke dir fürs Podcast-Interview.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Anna.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.